Wir gehen einfach in das Buch Richter Kapitel 10. Ich habe leider meine eigene Bibel nicht mitgenommen, da habe ich nämlich die Zahl der Richter notiert. Ich weiß nicht, wir sind heute bei 7, 8, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Und hier
war der
5. Genau. Abimelech 6. Und dann kommen wir heute in Kapitel 10 zu dem siebten Richter, von dem nur zwei Verse berichten. Und ich bin sicher, meistens geht man über solche Stellen einfach so drüber.
Es ist jetzt Nummer 8.
Bitte?
Es ist jetzt Nummer 8.
Nein, 7.
Wen habe ich?
Wir haben Abimelech, dann haben wir Gideon
war mit 5.
Barak?
Nein, nee, also Barak. Barak zählt nicht.
Oh, Barak, okay.
Ja, ja. Genau, also 7. Und nach Abimelech stand Tola auf, um Israel zu retten. Der Sohn Buas, der Sohn des Dotus, ein Mann aus Issachar, und er wohnte in Schamir auf dem Gebirge Ephraim, und er richtete Israel 23 Jahre, und er starb und wurde in Schamir begraben. Punkt. Was kann man darüber predigen? Ich weiß, dass einige, also das ist gerade der Bibelkreis, sich ja immer diesen kommenden Text vorneweg schon mal durchliest. Was habt ihr denn rausgekommen?
Wir haben rausgefunden, wo er abstammt.
Ja, sag mal was.
Lea und Jakob folgten Issachar.
Genau.
Und Issachar hatte dann den Tola als Sohn, ja? Und
Buas? Also ist eine der Nachfolgenden. Ja, also die.
Und sein Name bedeutet Wurm oder Schar.
Bitte was?
Scharlachrot oder Wurm?
Genau.
Ja.
Wurm oder Made. Das ist ein krasses Wort. Also ein krasser Name, oder? Ach, du Würmchen, sag mal auch manchmal zum Baby, wenn es so besonders klein ist. Dass jemand solchen Namen kriegt, denkt man, kann aus dem nicht viel was werden, oder? Es wird von ihm ganz wenig berichtet. Das Erste, was ich feststelle, er ist mir ganz ähnlich. Er stammt aus Sachsen und wohnt dann in Mecklenburg-Vorpommern. Er stammt aus Issachar und wohnt im ganz anderen Landesteil. Ich frage mich, ob das auch ein Stückchen mit seinem Namen zu tun haben könnte. So, dass er in seinem Umfeld wird sich bestimmt mancher über ihn lustig gemacht haben. Und dann geht er ganz woanders hin, fängt dort neu an und wird in einer extrem schwierigen Zeit zu einem berufenen Gottes. Und wenn ich sage extrem schwierige Zeit, er ist der Erste, der auf diesem von Gott abgefallenen Abimelech. Da war das Volk sowieso außer Rand und Band. Und zwischen ihm und Gideon war eben diese Lücke. Das Interessante auch, finde ich, und das bitte ich euch, dass ihr das mal aufschreibt oder vielleicht in eurer Bibel notiert. Wir haben nämlich in der Bibel mehrere Verweisverse, die den Wurm in sich haben. Das erste Mal, wo uns das begegnet, das Wort Tola, ist beim Manna. Erinnert ihr euch? Sie mussten das sammeln und wenn sie mehr gesammelt haben, als sie verbraucht haben, ist es vergangen. Außer genau, außer für den Sabbat. Das, was sie am Freitag gesammelt haben, doppelt. Da heißt es im 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 24, und sie legten es hin bis zum Morgen, so wie Mose geboten hatte, und es stank nicht, und es war kein Wurm da. 2. Mose 16.
Den Rizinuswurm, ne?
Genau. Dann haben wir bei Jona die Geschichte. Und Gott sandte einen Wurm und er nahm diese Staude zu sich und sie ist verdorrt an, genauso schnell wie sie aufgewachsen war. Aber dazwischen sind, finde ich, ganz wichtige Vierter. Weil hier wird einmal darauf Bezug genommen, und zwar im Kapitel 25, Vers 6. Und Bildad, der Schuhkotter, antwortete und sprach, das ist übrigens das kürzeste Kapitel im Buch hier, nur 6 Verse. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott und wie könnte ein von einer Frau geborenen rein sein? Siehe, sogar der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in den Augen Gottes. Wie viel weniger der Mensch, der Wurm und das Menschenkind, die Made. Da haben wir beides. Also, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott, wenn ich mal das, was er vor dem Menschen geschaffen hat, Sonne und Sterne, vor ihm rein sind, dann doch erst recht den Mensch nicht. Wir wissen, dass das, was diese drei Freunde Hiobs gesagt haben, gesprochen worden war, um Hiob zu treffen, um ihnen seine Gerechtigkeit abzusprechen. Ich habe heute früh von einer Glaubensschwester ein Gebet zugesendet gekriegt. Hört sich auf den ersten Blick ganz gut an. Und da stand, sende das mindestens an einen deiner Freunde weiter. Und ich habe stattdessen drei Bibelvers zurückgeschrieben. Er hat gesagt, das ist kein Gebet des Glaubens und des Vertrauens, sondern der Furcht und der Selbstbezogenheit. Herr, mache mich zu. Und also, ich sage mal, so eine Art Jammergebet. Hört sich ganz fromm an. Dieses Wurmhafte, was aber die Gerechtigkeit Gottes außen vor lässt. Ich habe bei Vers geschrieben, unter anderem, dass wir, beim Korintherbrief heißt das, ich glaube im 3. Kapitel, dass wir verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. Warum? Weil er in uns wohnt. Er verwandelt uns. Sein Geist führt uns. Das muss unser Blick auch auf uns selber sein. Und wenn uns auch andere wie ein Wurm sehen, auch wenn wir selber das gewohnt sind, uns wenig zu achten, muss unser Blick dahin gerichtet werden, dass Gott eben auch mit Würmern sein Volk retten kann. Wir müssen dagegen nicht kämpfen, sondern nehmen uns Tola als Beispiel. Und andere Verse. Psalm 22, Vers 7, und das ist, finde ich, besonders wichtig, ihr wisst, dass das der Psalm ist, aus dem Jesus selber am Kreuz, den Jesus selber am Kreuz betet, oder aus dem heraus er betet. Ich aber bin ein Wurm, da heißt es in Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen hohn und der vom Volk verachtet wird. Also Jesus ist selber an unserer Stelle zum Wurm geworden. Deswegen müssen wir uns selber nicht mehr zugeben. Er hat das für uns getragen. Und das wird im Propheten Jesaja, Kapitel 41, aufgegriffen. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Diesen Vers steigt euch fest an. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Das freut.
Wo steht der Zeug?
Jesaja 41, 14. Kann ich mir hier 1, 1, 4. Das, Freunde, hat sich Tola offensichtlich schon Jahrhunderte vor Jesaja verzichtet. Er richtete das Volk Israel über 20 Jahre. Und ansonsten haben wir nur den Wurm als Gericht. Jesaja 66, und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind, denn deren Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen, und sie werden ein Abscheu sein für das Fleisch. Und das greift Jesus auf in Markus 9, Vers 44, 46 und 48, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Das ist praktisch diese Hölle, das höllische Gericht. Wo das immer nagt, wo das nicht aufhört. Ja, das ist für mich die Lehre des Tola. Ein Mann aus Issachar. Er wohnt in Schande auf dem Gödefern. Und nach ihm, geht es einfach weiter, stand Jair, der Gileaditer, auf. Und er richtete Israel 22 Jahre, ein Jahr weniger. Und er hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. Und sie hatten 30 Städte. Diese nennt man bis auf diesen Tag die Dörfer Jairs, die im Land Gilead sind. Und Jair starb und wurde in Kamon begraben. Das ist ein ganz anderer Mensch. Sein Name bedeutet erleuchtet. Hört sich philosophisch an. Dort fällt mir auf, dass dieser Mann ein Gileaditer ist, also nicht im verheißenen Land seinen Wohnsitz aufgerichtet hatte, sondern in der vorher errichteten Region östlich des Jordan, also im heutigen Jordanien. Wir lesen relativ viel über ihn oder über dieses Geschlecht. Und zwar möchte ich auf einige Dinge eingehen. Er ist ein aus dem Stamm Manasse, also und zwar aus dem halben Stamm, der eben im Ostjordan-Gebiet geblieben ist. Der zweite Hälfte dieses riesigen Stammes ist mit den anderen Israeliten über den Jordan gezogen. Ihr erinnert euch, bei Josua ist berichtet, dass diese drei Stämme, die im Osten geblieben sind, geholfen haben bei der Eroberung. Ja, die Kriegsleute sind mitgezogen und sind dann wieder zurückgekehrt, dann gab es diesen Steinhaufen, der als Erinnerung aufgerichtet worden ist. Und ja, er war also einer dieser Männer, die in dem vorher eroberten Gebiet Basan gelebt haben. Großer Mann, bedeutend, anders als wir das gerade von Tola gehört haben. Riesenfamilie, muss ich mich hinter verstecken. Und auch wirtschaftlich erfolgreich. Jeder seiner Söhne hat ein eigenes Dorf. Und wenn wir einmal weiter gucken durch die ganze Bibel, 5. Mose 3, Vers 14 heißt es, also das erste Mal 4. Mose 32, 41, und Jahwe, der Sohn Manasses, zog hin und nahm ihre Dörfer ein und nannte sie Dörfer Jahwes. Im 5. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14, Jahwe, der Sohn Manasses, nahm den ganzen Landstrich Aglottis an die Grenze der Geserritter und der Maakapitäter ein und nannte sie das Basa nach seinem Namen Dörfer Jahwes bis auf diesen Tag. Und das kann man dann verfolgen, bis in das zweite Buch der Chronik wird immer wieder darauf Bezug, erste Buch Chronik wird immer wieder darauf Bezug genommen, auf diese Dörfer Jahwes. Es war also ein ganzer Landstrich nach diesem Mann benannt. Der hier auftritt, ist nicht dieser Original Jahwe, sondern einer seiner Nachkommen, der wieder nach seinem Namen benannt wird. Und was lernen wir davon? Dass die Nachkommen eines, der im Glauben wandelt, eine besondere Segnung und auch eine besondere Verantwortung haben, das in ihrer Zeit wieder aufzurichten. Wir können feststellen, dass es also kein so ein Erbrecht gibt, dass man sagt, Samuel hatte ja als Prophet Gottes ganz klar seine Familie auch ausgerichtet auf den Weg Gottes, aber seine Söhne waren nicht wie er. Die Söhne Davids waren nicht wie er. Gerade diese Königslinie, wo ja diese direkte Erbfolge kommt, war sehr selten, wie die vorausgeht. Aber bei Leuten wie zum Beispiel Josef heißt es, er tat das Recht, war in den Augen des Herrn wie sein Vater David. Da waren 8 Generationen dazwischen. Aber dort wird Bezug genommen auf den Glauben des der Vorherigen. Und für mich ist das, da ich ja auch aus so einem gläubigen Geschlecht komme, einer der größten, der größte Ansporn in meiner Jugend gewesen. Das, was Gott mir anvertraut hat, nicht einfach fallen zu lassen. Das festzuhalten, mich dessen treu zu erweisen. Und wir, die wir hier in der Regel zumindest in der zweiten Generation, der unmittelbaren Nachfolge Jesu sind, möchte ich ermutigen, mit dieser Entschiedenheit das festzuhalten, was ihr das euch anvertraut habt. Das kann man bei diesem Richter lernen. Er trägt den Namen seines Vorfahren Jahwe und er hat dieselbe Haltung. Und er ist ebenfalls eben nicht irgendwo aus einem, ich sag mal, aus einem bedeutenden Stamm Juda oder so, dass man sagen könnte, ja, da ist eine besondere Berufung drauf und er ist auch kein Levit. Er ist ein normaler Mann aus dem Stamm Manasse, aber orientiert sich an dem Glauben seiner Väter. Erste König 4, da wird das erste Mal darauf Bezug genommen. Und Salomo hatte 12 Aufseher über ganz Israel und sie versorgten den König und sein Haus Monat für Monat. Das ist also wieder roundabout 200 Jahre später. Und da werden also die Namen aufgezählt, die er eingesetzt hat. 12 Aufseher. Und in Vers 13 heißt es, Ben-Geber in Ramoth-Gilead, er hatte die Dörfer Jahwes, des Sohnes Manasses, die in Gilead sind, er hatte den Landstrich Argo, die in Basan ist, 60 große Städte mit Mauern und kupfernen oder bronzenen Riegeln, war einer dieser berufenen Salomos, wiederum aus diesem Geschlecht. Das heißt, wenn Gott einen besonderen Segen in deine Familie gesetzt hat, halte es fest. Sei treu, rechne damit, dass Gott bei deinen Kindern und Kindeskindern das wieder lebendig macht. Und erste Chronik 2. Da wird die Herkunft von Jair benannt. Vers 22. Danach ging Hezron ein zu der Tochter Makias, des Vaters Gileads, und er nahm sie, als er 60 Jahre alt war, und sie gebar ihm Segub, und Segub zeugte Jair, und dieser hatte 23 Söhne, 23 Städte im Land Gilead, und Gesu und Aram nahmen ihn die Dörfer Jahres weg, mit Kenat und seinen Tochterstädte, 60 Städte, diese alle waren Söhne Makias, des Vaters Gileads, und Gilead war eben einer von Manasses Nachkommen. Den Tod Hezrons ins Kaleb Ephrata gebar Abia Hezrons Frau ihm Aschkur, den Vater Dekuas. Und das ist dann wieder interessant, wenn man mal diese Linie sich anguckt, da werden nämlich mehrmals in der Bibel Dekuiter benannt. Das war immer alles tapfer. Einer der Helden Davids war eigentlich Dekuiter, als von Dekuas. Das bedeutet, dass dieses Geschlecht, wo hier nur zwei Verse im Buch der Richter einmal erwähnt werden, wenn wir das vergleichen mit vielen anderen Erwähnungen in der Bibel, deutlich wird, das waren Leute immer wieder aus diesem Geschlecht, die Verantwortung genommen haben. Ja. Vielleicht ein letzter Erwähner. 1. Chronik 20, Vers 5. Das war dann tatsächlich schon zur Zeit Davids. Da heißt es im Vers 5, Kapitel 20, Vers 5, und wieder entstand ein Kampf mit den Philistern. Und Elkanan, der Sohn Jairs, erschlug Jachmi, den Bruder Goliaths, des Gathiezers, und er schaffte seine Speere, es war wie ein Weberer. Das heißt, nicht nur Jair war dort ein Richter, sondern unter seinen Nachkommen sind wieder Helden, die sich mit anderen dann, mit David und seinen Helden einsetzen, um dem Volk Entlastung zu schaffen. Was sagt uns das? Das hat eine praktische Auswirkung für uns.
Dass man eine Verantwortung hat, täglich in der Segenslinie zu bleiben.
Richtig.
Und haben die Segenslinie, das ist das
Genau. Und das ist dort immer wieder zur Zusammenarbeit. Dass wir Zusammenarbeit mit anderen Gotteskämpfern aufgerufen sind. Das kann man aus solchen Querverbindungen nämlich deutlich ableiten. Und dann das letzte Stück von diesem Kapitel, das finde ich, hört sich dann sehr demotivierend an. Wir hatten hier schon wieder fast 50 Jahre Ruhe. Und dann geht es wieder los. Und die Kinder Israel taten wieder was Böses an den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen und den Astaroth und den Göttern Syriens und den Göttern Sidons und den Göttern Moabs und den Göttern der Kinder Ammon und den Göttern der Philister, und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Man fragt sich, wie kommt das immer wieder, dass ein Volk, was Gott eigentlich ja kennt von der Zeit ihrer Väter und Vorväter, sich so mit dem vermischt, was um sie herum ist.
Das ist logisch.
Weil?
Weil die Götter der Zeit immer wieder neu inspiriert und das Interesse anziehen.
Es ist so verrückt, wenn wir das sehen, es hat sich bis heute nichts geändert.
Bis heute ist es so.
Die Kirchen rennen demselben Scheiß nach, was gerade politisch gefragt ist. Das ist unglaublich.
Man
sagt, das gibt es doch, wenn man das Wort Gottes kennt, wenn man Erfahrung mit ihm gemacht hat. Und guck mal, unsere jetzige Kirche beruft sich immer noch auf die Fehler der bekennenden Kirche im Dritten Reich. Die ehrt man mit Mündern ganz groß. Und das waren Leute, die ihr Leben um des Evangeliums willen geopfert haben. Und heute rennt man demselben Irrsinn der Politik nach, wie damals die deutschen Christen. Genauso. Und es scheint niemand zu merken. Und es scheint hier niemand aufzufallen. Wirklich. Und da werden keine Götzen der umgebenden Region genannt. Von Sidon im heutigen Libanon, runter in den Gazastreifen Philister, rüber auf die andere Seite und oben Syrien. Also rundum, was es an Verrücktheiten gibt, macht das Volk Gottes einfach mit. Aber sie erregen damit den Zorn Gottes. Und das ist das, womit wir heute zu kämpfen haben. Unser Volk, was mal der Hort der Reformation war, 500 Jahre sind nicht so übermäßig lange Zeit. Von hier aus ist die Wahrheit des Evangeliums nicht nur in Europa weiter und wieder verbreitet worden, sondern auch in die ganze Welt gegangen. Die ganzen Freikirchen sind eigentlich aus dem protestantischen Lager fast alle entstanden und haben Verantwortung übernommen, weltweit das Evangelium zu verkünden. Und heute werden die Christen im eigenen Land verfolgt. Zeiten wie damals. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Kinder Ammon und sie bedrückten und plagten die Kinder Israel in jenem Jahr. 18 Jahre bedrückten sie alle Kinder Israel, die jenseits des Jordan waren, im Land der Ammon, dort gegangen, das entgeht es. Und die Kinder Ammon zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und gegen Benjamin, gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. Und Israel wurde sehr bedrängt. 18 Jahre nach über 40 Jahren Ruhe. Ich bin 30 Jahre in der DDR aufgewachsen. Ich kannte nichts anderes als den Druck des kommunistischen Regimes. Und man hat dann, wenn man so aufwächst, obwohl die Zeugnisse vor allem meines Großvaters, der sich bewusst gegen das Dritte Reich gestellt hatte, durch diesen täglichen Druck und durch die immer neue Bedrohung hat man versucht, nirgends aufzufallen, sich nie zu weit rauszulegen. Ich habe natürlich mein Schildchen getragen, du brauchst Jesus, aber gewagt zu reden, habe ich selten. Ich habe auch da gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß, ich bin einmal beim Treffen von einem Dozent der marxistisch-leninistischen Institut mitgenommen worden. Und irgendwie habe ich gezeigt, als entweder habe ich gesagt, ach Gott sei Dank, dass ich hier mitgenommen wurde und ich habe gerade gebetet und irgend so ein Wort hatte ich gesagt. Was hat er gesagt? Bist du Christ? Ich sage, ja. Meinst du das ernst? Ja. Naja, ich bin Dozent für Marxismus, Leninismus. Erzähl dann mal den Quatsch hier. Und dann haben wir so ein gutes Gespräch. Das war echt. Der hat das geglaubt und hat mich deswegen respektiert, weil er gemerkt hat, ich glaube das wirklich. Das hat ihn interessiert. Er hatte selten solche guten Gespräche. Sonst hat man immer sich angepasst, weil es fast immer mit Bedrohung verbunden war. Er hatte nur zwei solche richtig guten Gespräche. Ich sage, ich habe in den ganzen 30 Jahren zwei echte Kommunisten erlebt. Das war einer davon. Der hat es eben nicht nur gemacht, weil er gut Geld verdient hat, sondern das war seine Überzeugung. Ich hatte vorher einen ML-Lehrer bei meiner Ausbildung, genau dasselbe, der mit mir diskutiert hat und hat gesagt, Frank, mich gesiezt, wieso glauben Sie solche Sachen? es ist doch ganz logisch mit der Evolution und so weiter. Dann hat er mir das erzählt. Und ich war dann so... natürlich hatte ich da auch Standortantworten. Ich habe gesagt, naja, ich glaube das, aber Sie haben ja auch keinen Beweis. Sie müssen es ja auch glauben. Ja, habe ich gesagt, das stimmt. Aber es ist doch viel logischer. Und dann hat er mir das so nahegebracht. Und das hat mich über Tage im Inneren erschüttert. Ich dachte, was ist? Das war nicht ein Ideologe, sondern ein Glaubender. Was ist, wenn er recht hat? Was ist, wenn ich auf alles verzichte, um Jesu willen und das Ganze ist dann doch nicht wahr? Die Lösung war, als mir, vielleicht 14 Tage habe ich das so mit mir rumgetragen, als ich gemerkt habe, alles Gute im Kommunismus, das hast du dir wirklich. Und alles andere, das also alles, was nicht aus der Bibel abgeschrieben ist, das funktioniert sowieso nicht. Das ist reine Ideologie. Das war für mich wie eine Befreiung. Okay. Es ist ja der Fick, es ist ja der Aufwasch. Sie versuchen das umzusetzen ohne Gott, was nur mit Gott funktionieren kann und dann schon schwierig. Diese Auseinandersetzung hat mich viele Jahre festgehalten. Und dann zu merken, dass die Macht dieses kommunistischen Systems in einer Macht zurückgeht. 89. Wir haben Jahre gebetet von mir. Jahrelang war ich jeden Tag mit meiner Frau auf dem Flur. Jede Woche gefastet. Nur um diesen immer mehr zunehmenden Druck auszuhalten. Und dann ist das, was sich selbst für ewig erklärt hat. Hitler hatte ja immerhin nur ein tausendjähriges Reich. Kommunismus war ewig. Das war ganz klar gelehrt und auch begründet, warum das so ist. Letztlich Gesellschaftsordnung und dahin entwickelt sich alles. Das bleibt dann für immer. Und dann ist das in einer Macht zerbrochen. Dann habe ich die ehemaligen Kommunisten, die echten, die geweint haben, gesagt, ich habe das wirklich geglaubt. Wieso ist das denn alles kaputt? Und die anderen haben sich gewendet und waren innerhalb von einer Woche CDU-Mitglied. Da habe ich Gott ein Versprechen gegeben. Ich sage, ja, wenn du in der Lage bist, so etwas in einer Nacht zu verbrechen, gelobe ich dir, dass ich nie wieder mich durch Menschenfurcht verführen lasse. Das versuche ich bis heute zu halten, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass nach 35 Jahren das wieder gibt. Und Freunde, wenn wir das hier lesen, das waren 45 Jahre. 45 Jahre Frieden. Durch Tola und durch Jahre. Dann kippt das für 18 Jahre. ist es hier gekippt. Wenn das 18 Jahre anhält, haben wir noch eine lange Zeit vor uns. Ich denke, dass wir solche Zusammenhänge oft nicht bedenken, wenn sich ein Volk so von Gott wegwendet, wie wir das in diesen letzten Jahren erleben. Das, ich sage mal nicht 2020, das ist vorher gekippt. Das hat Frau Merkel gekippt. Sie hat diese Bindung an Gott aufgegeben. Sie hat das Land dem Satanismus übergeben. Das war das Zeichen, mit dem sie das offiziell gemacht hat. Das könnt ihr nachgucken. Rhombus, das sich drehende, die Anti-Bekehrung, das ist ihr Programm. Darauf ist unser Land geprägt. Passiert das hier mit dem Volk Israel und Gott gibt sie hin. Und da finde ich es so bitter, ausgerechnet dort, wo der letzte Richter aufgestanden war, dort beginnt das Gericht Gottes. Ja, er war aus diesem Land, was als erstes dann unterworfen wird. Dann gehen sie über den Jordan und versuchen, ganz Israel zu versiegen. Das finde ich schon erstaunlich. Und Israel wurde sehr bedrängt. Da schrien die Kinder Israel zu den Herren und sprachen, wir haben gegen dich gesündigt. Und zwar, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalen gedient haben. Und der Herr sprach zu den Kindern Israel, habe ich euch nicht von den Ägyptern und von den Amoritern, von den Kindern Ammon und von den Philistern gerettet? Und als die Sidonier und Amalekiter und Maoniter euch bedrückten und ihr zu mir geschrien habt, euch aus ihrer Hand gerettet, ihr aber habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient, darum werde ich euch vor dann nicht mehr retten. Geht hin, schreibt zu den Göttern, die ihr erwählt habt, sie mögen euch retten zur Zeit eurer Bedrängnis. Und die Kinder Israel sprachen zu den Herren, wir haben gesündigt. Du tust nach allem, was gut ist in deinen Augen, nur errette uns doch an diesem Tag. Und sie taten die fremden Götter aus ihrer Mitte weg und gingen den Herrn und seine Seele wurde ungeduldig über die Wiese Israels. Freunde, das sind zwei Schritte, die hier geschrieben sind. Das erste ist die Umkehr von den Götzen, um Gott zu suchen. Rette uns. Wir haben gesündigt. Was ist der zweite Schritt?
Zu tief in den Namen.
Das ist dann schon der dritte. Das über das bloße Bekenntnis hinweg die Taten folgen. Sie taten die fremden Götter hinweg. Das hatten sie am Anfang noch nicht gemacht. Haben sie nur geschrieben. Gott, rette uns. Es gibt viele Leute, die so beten. Oh Gott, hilf doch. Das ist der erste Schritt. Da antwortet Gott, ich denke auch heute noch. Geht doch dorthin, was ihr euch besucht. Ihr wusstet das doch. Erst wenn auf dieses Schreien die veränderte Leben folgt. Ich sage das. Genau. Deswegen liebe ich euch, beide polnischen Brüder. Weil ihr das Alte weggetan habt. Ihr habt den Alkohol, die Drogen weggetan. Das ist ein Unterschied. Da beginnt Gottes Rettung wirklich. Das ist das, was wir wissen müssen. Wenn wir Gott suchen, weil es uns schlecht geht, das ist der erste Schritt. Das nützt aber noch nichts. Erst wenn wir wirklich daraus Taten folgen lassen, dass man den Scheiß wirklich weglässt, dann ändert Gott etwas. Das ist ganz wichtig, Freunde. Wenn ihr, das sage ich an Emily mal, das nützt nichts, mit jemandem zu beten und sagen, nimm dir Jesus ein. Wenn derjenige nicht das Alte auch weglässt, ist es besser, man betet nicht mit ihm. Oder wenn man mit ihm betet, dass er wirklich diese Dinge dann praktisch lassen muss. Warum habe ich für diese Nicole immer noch Hoffnung? Sie kam bei uns angedrungen und mit einigen Flaschen Bier. Und ich habe gesagt, die kannst du ja nicht weiter rücknehmen, ich will nicht so eine, nein, auch nicht die eine. Okay, sie hat es mir gegeben. Und ich habe sie sichtbar abgestellt. Denn das ist mein. Und sie hat sie nicht wieder angepasst. Und sie hat, wenn sie einkauft, gekauft hat, kein Alkohol gekauft. So mag schwierig sein mit ihr, was will. Aber diesen Schritt, das ist verändertes Leben, Freunde. Und das ist das, was Gott will. Und das ist das, was uns so nebenbei in so einem Kapitel, was kaum mal jemand liest, oder wenigstens kaum mal jemand so kritisch liest, einfach mitgeteilt wird. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir die Bibel lesen in dieser praktischen Weise. Und das, Freunde, könnt ihr weitergeben, wenn ihr für andere betet oder wenn andere auf Jesus hinweist. Diesen Hintergrund mitbedenken. Möchte eine Veränderung, das ist schon ein erster Schritt, aber die kommt erst, wenn wirklich das Leben sich ändert. Wenn wir nicht das wirklich beiseite legen, hört Gott, aber was soll der ändern? Und damit sie gleich danach wieder anfangen. Und ich weiß nicht, ob euch der letzte Satz auffällt. Es ist merkwürdig. Dieser letzte Satz, den ich eben gelesen habe, ist ein merkwürdiger Satz.
Wurde seine Seele ungeduldig.
Worüber?
Über das Elend Israels.
Über die Mühe seines Volkes. Als sie ihr Böses wirklich geändert haben. Geht Gott davon aus, dass auch die Bedrücker das merken? Guck mal, warum haben sie so eine Macht über Israel gehabt? Weil sie gesehen haben, diese, die sich immer für was Besseres gehalten haben, reden doch unsere Götter an. Also müssen unsere Götter doch gut sein. Dann sehen sie, dass Israel diesen Scheiß wieder beiseite rollt. Und normalerweise, wenn das vernünftige und kluge Leute gewesen wären, hätten sie gesagt, naja, nun kriegen wir es vielleicht doch mit dem Gott Israel zu tun. Der hat uns ja früher schon mal auf den Deckel gegeben. Wollen wir uns mal zurückziehen? Nein, machen sie nicht. Das ist das, was mich heute bei der heutigen Regierung selbst aufgesucht hat. Dort ist kein Erbarmen, dort ist keine Umkehr, da ist kein Ende. Da wird weiter geschlachtet. Das zieht den Zorn Gottes auf sie. Wir haben eine echte Umkehr. Leute, Reue wird oft so gedacht, ich habe das früher auch gedacht, so in meiner Kindheit habe ich gedacht, Reue muss man heulen oder so. Ja? So. Aber Reue ist eine was Nüchternes. Und hat, was ist das Beispiel von Reue hier in diesem letzten Abschnitt?
Entschuldigung
sagen? Ist richtig, nicht Entschuldigung sagen? Ja, hat mir meine Mutter gesagt. Frank, warum willst du dich bei mir noch entschuldigen? Du machst ja doch so weit. Ja. Das hat mich richtig getroffen. Das war so ein wichtiges Wort in meinem Leben, vielleicht 14, 15.
Ich tue das nicht mehr. Wenn
aber wisst ihr, was hier das Kennzeichen ist? Tu mit uns, was du willst. Tu mit uns, was du willst. Gott, mach was du willst, was du willst. Dort beginnt eine Herzensbeziehung. Das ist eine Übereinstimmung mit Gott. Ich unterwerfe mich dir, auch wenn du mich schlägst, kann ich aushalten, aber die anderen nicht. Das, versteht ihr, das merkt man nämlich später bei David. Als er das Volk zählt also mit einem, was sich erhebt. Und nachdem Gott ihm Ruhe verschafft hat, macht er eine große Musterung. Da ändert sich was. Da ändert sich was. Da ist aus dem Kriegsmann, der sonst das Volk Israel verteidigt hat, und da war er unter dem Segen Gottes, mit einmal ein Kriegsmann, der aus Gewohnheit möchte gerne mal weiterkämpfen, wo es gar nichts mehr zu kämpfen gab. Und Gott nimmt ihn so schlimm auf. Und David ändert das dadurch und sagt, lass mich in deiner Hand legen, die Hände für Menschen. Das ist echte Ruhe. Wenn wir uns vor Gott beugen, wenn wir sagen, Gott kann es machen, was du willst. Ich denke, das ist immer mit Angst verbunden, weil wir ja, wenn wir uns jemanden unterwerfen, oft schlecht erfahren. Oder wenn wir machen sonst die Erfahrung von Übergriffigkeit oder unterworfen werden. Und das übertragen wir fast automatisch auf Gott. Und deswegen fällt für viele Menschen eine echte Umkehr so schwer. Weil sie denken, Gott benutzt das. Oder Gott ist ein Sadist und quält auch gerne. Und da an diesem Punkt können wir merken, dass jemand wirklich umgekehrt. Wenn er sich Gott unterwirft, und das kann man an diesem Punkt hier sehen. Gott, mach, was du willst. Ein kostbares Wort. Tu uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Nur rette uns doch an diesem Tag. Und sie tat. Und dann wird aus dieser Haltung heraus, kommt ein veränderndes Leben. Und die Kinder Ammon wurden zusammengerufen und lagerten in Gilead, und die Kinder Israels kamen zusammen und lagerten in Mizpah. Da sprach das Volk, die Obersten von Gilead, einer zum anderen, wer ist der Mann, der anfängt, gegen die Kinder Ammon zu kämpfen? Er soll allen Bewohnern Gilead zum Haupt sein. Da geht es noch nicht um das andere Israel und das ganze, Ganze, sag mal, verheißen Land. Da geht es erstmal um den Ostteil. Wie es dann weitergeht, das hören wir nächstens. Amen. Amen.